dann fangen wir an. Und ich habe das letzte Mal als Beispiel einer Technik, die mehr Probleme schafft als löst, habe ich die Atomenergie genannt, als sogenannten Problemmultiplikator. Und habe da, das kann man ja gleich zeigen. Das Ganze fängt an bei der Urangewinnung. Da werden ja uranhaltige Erze gefördert, fein zermahlen. Dann wird das Uran extrahiert und der Rest, also mit viel weniger Uran, die sogenannten Abfallerze, werden dann in Halden deponiert und morgen. Und da sind, ich wiederhole so ein bisschen das, womit wir das letzte Mal aufgehört haben. Und da eben in diesen Abfallerzen langlebige radioaktive Stoffe aus der natürlichen Uranzerfallsreihe vorhanden sind, also zum Beispiel das Radium, das ein Knochensucher ist, Calcium verwandt, es steht ja in der Erdalkaligruppe im Periodensystem und wird abgelagert in den Knochen und hat eine Halbwertszeit von 1600 Jahren. Und da wird natürlich die ganze Region radioaktiv verseucht. Und da gibt es eine ganze Menge Probleme mit den dort lebenden Menschen in einigen Regionen, wo indigene Völker leben, wird eben auch Uran gefördert. Und da geht es denen gar nicht gut. Ja, zu den Folgen der Niedrigstrahlung, also schwache Strahlung, kommen wir dann heute gleich. Und dann wurde ja immer wieder auch erklärt, ja, also unter einem bestimmten Pegel ist die Strahlung völlig harmlos. Dass das nicht so ist, werden wir dann gleich besprechen. Dann hat natürlich, haben diese Atomanlagen ein gewisses Katastrophenpotenzial. Das hat man immer gesagt, ja, das stimmt schon, also, aber wir haben ja eine perfekte Technik und wenn das passiert, dann haben wir das Notkühlsystem und wenn das ausfällt, haben wir ein zweites Notkühlsystem. Und Sie kennen sich ja gar nicht aus mit Kernenergie, bitte blamieren Sie sich lieber nicht, halten Sie den Mund, nicht lassen Sie das den Experten über. Ja, aber nach Tschernobyl vor wenigen Tagen, am 26. April, waren es 40 Jahre, ist eben diese Katastrophe passiert. Darüber werden wir noch einiges hören. Es gibt natürlich bei allen solchen Sachen, gibt es Alarmpläne. Nicht jede Schule hat so Brandübungen und so weiter. Aber bei der Atomenergie wird es eben nicht gemacht, weil da würde sich sofort zeigen, man ist im Ernstfall völlig hilflos. Ja, die Abfallprobleme sind natürlich auch nach wie vor ungelöst und werden auch ungelöst bleiben. Da gibt es eine ganze Menge Fragen. Und zum Beispiel eine ganz grundsätzliche ist natürlich, wie können wir es verantworten, der Nachwelt Problemstoffe zu hinterlassen, auf die man 100.000 Jahre aufpassen muss, dass sie nicht in die Biosphäre gelangen. Dann natürlich die Verflechtung mit der Atomrüstung. Ich habe das letzte Mal darauf hingewiesen, ich werde es ganz kurz noch einmal auch zeigen jetzt. Ein Stoff, der im Reaktor entsteht, wenn Uran gespalten wird, nämlich das Isotop 235, ist durch Neutroneneinfang das Plutonium 239. Das lässt sich chemisch trennen dann von dem abgebrannten restlichen Abfall mit Spaltprodukten. Und Plutonium ist 239 ist leicht spaltbar. ist dann auch das Bombenmaterial. Aus Plutonium-239 hat man die Bombe gefertigt, die auf Nagasaki abgeworfen wurde. Die Hiroshima-Bombe war hoch angereichertes Uran-235. Ja, und jetzt entsteht natürlich die Problematik, wenn ich im großen Stil Plutonium im sogenannten Brennstoffgang verwende als Energieträger der Zukunft, das wurde also ganz massiv propagiert, dann stellt sich das Problem der Überwachung. Weil wenn man aus diesen chemischen Prozessen, die man nicht genau quantitativ überwachen kann, wenn da 1, 2% abgezweigt werden, dann kann man das gar nicht buchhalterisch nachweisen. Und da war schon sehr früh die Diskussion, wenn es da einen schwarzen Markt für Plutonium gibt und dann irgendwelche mafiöse Gruppen oder Länder dieses spaltbare Material sich besorgen, dann gibt es ein ungeahntes Erpressungspotenzial. Und dann wurden Szenarien diskutiert bei einem Symposium, etwa irgendeine Gruppe hat Plutonium und kann Bomben bauen und sagt, ja, wenn nicht die Flotte, die französische, den Libanon überlassen wird oder wenn die und die Mitglieder, das ist realistisch so diskutiert worden, wenn es müssen die und die Kabinettsmitglieder erschossen werden. Wenn das nicht passiert, dann wird zu Silvester in Paris in der Innenstadt eine Atombombe explodieren. Was macht man da? Und die findet man nicht. Bombe in der Pariser Innenstadt. Also solche Sachen sind diskutiert worden. Und zwar eben auch im Rahmen der Pugwash-Konferenz. Das war eine Konferenz benannt nach dem Ort Pugwash in Kanada. Und dort haben Atomwissenschaftler aus der Sowjetunion und vom Westen, die die Möglichkeit hatten, miteinander zu diskutieren, die haben bei dieser Pugwash-Gruppe, jahrelang haben sie sich immer wieder getroffen, mit dem Ziel, Wege zu finden, um den Atomkrieg zu vermeiden. Und sie haben gesagt, wir kennen uns aus, sowas darf eigentlich nie passieren und wir haben die Chance, miteinander zu reden, von jenseits und diesseits des Eisernen Vorhangs. Und da ist eben diskutiert worden, ja, aber wie kann man mit so einer Plutoniumwirtschaft umgehen? Da muss alles streng überwacht werden. Das geht hin in Richtung Polizeistaat, schaffen wir das? Und die Leute aus Ostdeutschland haben gesagt, ja, das geht bei uns. Ne? Die Wessis haben damals Angst gehabt vor so einem Überwachungsstaat. Man muss halt heute sagen, wir haben uns einem solchen System sehr stark schon angenähert mit all diesen Überwachungs-Apps und so weiter. Aber gut, und da wurde eben, hat der Zukunftsforscher Robert Jung, der sich sehr intensiv mit Atomenergie befasst hat, das Buch geschrieben, Der Atomstaat, Fortschritt in die Unmenschlichkeit. Und der österreichische Biophysiker, Professor Engelbert Broder, hat das eben auch beschrieben in einem Artikel in der Zeitschrift, ja, also in einer wissenschaftlichen Zeitschrift und hat da eben auch von Problemen höherer Ordnung gesprochen. Also auch das ist ein Beispiel, dass eine Technik, die für die jetzt spezielle Experten zuständig sind und kompetent sind, Probleme schafft, für die sie überhaupt nicht mehr kompetent sind. Also die weit über das hinausgehen, als eben das hat nichts mehr mit Physik und zu tun, sondern das sind eminent politische Fragen. Welche Gesellschaft wollen wir? Wollen wir überwacht werden? Wollen wir den, da hat ein Publizist einmal gesagt, die Atomkraft ist eine Energieform, die ohne eine große Zahl stets durchgeladener Maschinenpistolen nicht verfügbar ist. Also da, das sind ganz andere Probleme, die da entstehen. Natürlich Kosten ganz hoch und Behinderung umweltsozialverträglicher Alternativen. Und ich habe Ihnen das letzte Mal eben auch diese Grafik da gezeigt. Und da sehen Sie unten links Uranbergbau. Also all das ist notwendig, um ein 1000 Megawatt Atomkraftwerk ein Jahr lang zu betreiben. Und da sieht man eben unten rechts die Abfallerze, die Tailings, die sogenannten, die in Millionen Tonnen abgelagert werden. Das ist der Rest der Uranerze nach der Extraktion von Uran. Und dann durchläuft das Uran links die Anreicherung. Das wird in ein Gas verwandelt, das Uran, und zwar Uranhexafluorid, genannt Hex. Und das allein ist schon eine ganz gefährliche und schwer zu beherrschende Substanz. Es ist hochkorrosiv, das Uranhexafluorid. Unter Druck kann es verflüssigt werden, wird in Tanks gelagert, transportiert. Und wenn das aber leck ist, wenn dieses Uranhexafluorid an die Luft kommt, dann hydrolysiert es, dann entsteht Flusssäure und Uranoxid. Uranoxid in Aerosolform ist natürlich sehr unangenehm, auch wenn es eingeatmet wird, weil es sich in der Lunge festsetzt und radiotoxisch und toxisch und eben radioaktiv ist. Und die Flusssäure ist natürlich auch etwas ganz Schlimmes, giftig und höchst, höchst aggressiv. Und jetzt gibt es natürlich auch Probleme. Dieses abgereicherte Uran, also dieses Uranhexafluorid, ja, das enthält jetzt das Uran-238, das nicht spaltbar ist. Und zu 0,7% enthält es das spaltbare Uranisotop U235. 0,7%. Und das wird auf 3% circa angereichert für die normalen Leichtwasserreaktoren. Für Forschungsreaktoren wird es hoch angereichert und auch möglicherweise eben für Bomben. Und das ist ja auch das Problem jetzt beim Iran-Konflikt, dass der Iran angereichertes Uran hat und Urananreicherungsanlagen hat. Und Israel und die USA sagen, die dürfen das nicht machen, obwohl sie sich von der Internationalen Atomenergieorganisation kontrollieren lassen möchten. Also das sind auch wiederum Probleme, die damit zusammenhängen. Und dieses abgereicherte Uranhexafluorid, da kann entweder das Uran wieder gewonnen werden, wird auch gemacht. Und dieses Abfalluran, das habe ich das letzte Mal auch erwähnt, dieses abgereicherte Uran, depleted Uranium, DU, das wird verwendet auch für Waffensysteme. Denn Uran hat eine sehr hohe Dichte, viel höher als Blei, und hat daher eine unglaubliche Durchschlagskraft. Und Munition mit Uranköpfen eignet sich hervorragend zum Einsatz gegen Panzer, weil es erstens einmal durch diese hohe Dichte eine enorme Durchschlagskraft hat. Da kann man dicke Stahlplatten so im schrägen Winkel durchschießen. Da habe ich mal so Proben auch gesehen. Das ist erschütternd. Da wird es ganz heiß natürlich, zerstäubt und verglüht an der Luft. Uran ist pyrophor. Erhitzt sich an der Luft durch Oxidation. Und da entsteht sozusagen eine Explosion. In einem Panzer ist alles kaputt, den Panzer zerreißt auch. Und übrig bleibt dann Uranoxid in Fensterverteilung. Und darauf geht das Golf-Syndrom zurück. beim Golfkrieg, wo man und anderswo auch, wo man Uranmunition eingesetzt hat, sind nachher dann Gesundheitsschäden aufgetaucht, sowohl bei den Soldaten als auch bei Kindern, die dann in den Panzerwracks gespielt haben und so weiter. Also eine ganz schlimme Geschichte. Und was man auch auf diesem Bild sieht, in der Mitte drinnen sehen Sie eben PU, Plutonium, das von der rechts gezeichneten Wiederaufarbeitungsanlage abgetrennt wird. Also man kann die Brennelemente eines Atomkraftwerks, wo das Uran-235 gespalten wurde, da entstehen dann radioaktive Spaltprodukte, aber auch Plutonium. Und das kann dann chemisch, kann das Plutonium dann von diesen hochaktiven Abfällen abgetrennt werden. Und da kann man entweder Bomben machen, das sieht man da drunter, oder man kann es wieder einschleusen in den Brennstoffgang und kann das Plutonium dem Kernbrennstoff wieder beimischen. Das ist dann Mischoxid-Brennstoff, der natürlich auch seine eigenen Probleme hat. Ja, also das ist sozusagen der Brennstoffgang und in allen Schritten gibt es natürlich Abfälle. Das, was in verdünnter Form anfällt, das wird freigeschleppt, wenn sie sich nicht, weil ja die Rückhaltung extrem schwierig dann ist, wenn es große Mengen sind. Diese Wiederaufarbeitungsanlagen, also so rechts oben, die befinden sich in Europa in La Hague, in der Normandie, in Frankreich. Und da hat man, wie man die errichtet hat, diese große Wiederaufarbeitungsanlage, hat man der Bevölkerung rundherum gesagt, da werden Fernsehröhren werden da erzeugt in dieser Fabrik. Und aber dann hat man eben dann hat man eben von vielen, vielen Atomkraftwerken hat man dann die abgebrannten Brennstäbe dort zerlegt und chemisch aufbereitet und große Mengen radioaktiver Stoffe ins Meer abgeleitet. Nicht? Weil das Kap der Normandie, das hat eben diesen Standortvorteil, da kann man das gleich ins Meer lassen. Und da hat man dann auch später festgestellt, wie sich das verteilt. Und ich habe auch schon erwähnt, ich habe mit meinem Freund Edi Grube 1975 ein Buch veröffentlicht, Radioaktivität und Umwelt. Das finden Sie auf meiner Homepage eingescannt. Und da haben wir eben auch eine Grafik drin, wie sich von La Hague die Radioaktivität verteilt, wie die durch Strömungen küstennah sich ausbreitet. In Großbritannien gibt es eine große Wiederaufarbeitungsanlage in Sellafield. Früher hat das Windscale geheißen, aber nach einem Reaktorunfall in Windscale, wo das Ganze berühmt geworden ist, hat man es dann umbenannt in Sellafield. Und das sind auch Methoden, dass man aus dem Gerede kommt. Und dort werden eben die radioaktiven Abfälle in die Irische See geleitet. Und da gibt es dann auch natürlich Probleme, weil viele dieser radioaktiven Stoffe im Ökosystem angereichert werden. Und zum Beispiel Tang, der ein wertvoller Nahrungszusatz war, wegen diverser Mineralien, die er enthält, ist in diesen Regionen nicht mehr genießbar, weil er zu radioaktiv geworden ist. Also über diese Dinge kann man sehr viel noch erzählen. Aber ich komme jetzt eben auf die Problematik Strahlung. Und da ist ja auch sehr viel diskutiert worden und eine irreführende Propaganda auch betrieben worden, mit völlig falschen Argumenten. Und wir wollen uns jetzt ganz kurz anschauen, was eben ionisierende Strahlung ist und wie sie wirkt. Sie wissen alle aus der Schule, es gibt die Alpha-, Beta- und Gamma-Strahlung. Was ist das? Naja, die Alpha-Strahlung, das sind geladene Heliumkerne, also das sind relativ schwere Teilchen mit einer elektrischen Ladung. Und jetzt können Sie sich vorstellen, so ein schweres Teilchen, wenn das durch Materie durchgeschossen wird, wird relativ rasch abgebremst. Hat eine kurze Reichweite, weil die Energie auf einer kurzen Strecke abgegeben wird. Und stellen Sie sich vor, sozusagen in einem Wald, und Sie schießen da eine große Kugel durch. Ja, die wird nicht sehr weit kommen, aber wenn Sie sozusagen eine Gewehrkugel nehmen, ja, die reicht weiter. Die deponiert aber pro Längeneinheit weniger Energie. Die schlägt da vielleicht einmal auf und da vielleicht und verliert ein bisschen Kraft, während ein großes Ding auf einer kurzen Strecke sehr viel Kraft übertragt. Nicht? Und das nennt man den LED-Wert, Linear Energy Transfer. Nicht? Also Alpha-Strahlung hat eine sehr hohen Betrag an Energie, der pro Wegstrecke übertragen wird. Und jetzt diese Energieübertragung, was bedeutet das? Das bedeutet, dass Moleküle angeregt werden, dass da zum Beispiel Ionen entstehen, darum heißt es ja ionisierende Strahlung, weil sie zum Beispiel in der Luft Ionen erzeugt, aus einem Gasmolekül wird ein Elektron herausgeschleudert und jetzt entstehen sozusagen geladene Teilchen, Ionen. Und die machen dann wieder chemische Reaktionen. Und jetzt ist völlig klar, dass man, ja, und Beta-Strahlung, das sind schnelle Elektronen, und Gamma-Strahlung, das ist sozusagen elektromagnetische Schwingung vergleichbar einer sehr energiereichen Röntgenstrahlung. Aber alle diese Strahlungen haben sozusagen gemeinsam, dass sie ionisierend sind und man kann sie einem Hagel winziger Geschosse vergleichen. Also dort, wo so ein schnelles Elektron, das geht jetzt zum Beispiel im Gewebe, hat es eine bestimmte Reichweite. Alpha-Strahlung kann schon ein Papierblatt abgeschirmt werden. Also wenn Sie da eine Quelle mit radioaktiven Stoffen haben, mit Alpha-Strahlung, ja, da ist es hier sozusagen völlig ungefährlich, weil die Luft absorbiert es schon. Bei Beta-Strahlung ist das anders und Gamma-Strahlung ist sehr durchdringend. Überträgt pro Wegstrecke wenig Energie, aber reicht dafür weiter. Aber überall dort, ja, die Gamma-Strahlung, ja, das ist eine harte elektromagnetische Strahlung. Man kann jetzt dann diskutieren, Teilchen oder Welle, das sind alles diese bekannten Probleme. Aber sehr früh schon hat man vom Trefferprinzip in der Biologie gesprochen. Und jetzt ist es eben so, dass die Strahlung, ja, dann gehen wir gleich. Es gibt keine Strahlendosis ohne Wirkung. Bei niedriger Dosis Leistung, also das heißt, was ist die Dosis? Das muss man jetzt auch sagen. Bei der Strahlung unterscheidet man ja jetzt bei einem radioaktiven Stoff die Aktivität. Das sind die Zerfälle pro Sekunde. Ja? Also Sie haben jetzt eine Quelle mit einer bestimmten Aktivität, Radioaktivität. Das ist eben die Dimension Zerfälle pro Sekunde. Und dann ist aber die Dosis etwas ganz anderes. Die Dosis, da kann man eben von Energiedosis sprechen. Und je mehr Energie jetzt übertragen wird, umso höher ist die Dosis. Also man kann von Energiedosis sprechen. Die drückt sich dann zum Beispiel auch aus in Form von Erwärmung. Und sozusagen eine ganz interessante Größe ist, wenn, da kommen wir später noch drauf zurück, also aber einer bestimmten Dosis werden so viele Körperzellen bei einem bestrahlten Organismus abgetötet oder teilungsunfähig gemacht, dass der Tod eintritt. Gehen wir vielleicht später drauf. Jetzt ist eben die Sache so, dass was ist Dosisleistung? Das ist die Energie pro Zeiteinheit, die übertragen wird. Ja, also ich kann eine bestimmte Dosis, die wird in Rad gemessen, das ist die alte Einheit, Radiation Absorbed Dose heißt es. Ich kann sozusagen jetzt eine Strahlenquelle haben, die schwach aktiv ist, also wenige Zerfälle pro Zeiteinheit hat. Und da brauche ich aber längere Zeit, bis eine bestimmte Dosis erreicht worden ist. Wenn ich aber jetzt eine schwache Strahlung habe, eine niedrige Dosisleistung, da wurde dann immer gesagt, naja, ab einer bestimmten niedrigen Dosisleistung ist dann die Strahlung sozusagen völlig wirkungslos. Da gibt es einen Schwellenwert. Bis dahin ist es harmlos. Wenn die Strahlung so schwach, ab einer gewissen Schwäche der Strahlung ist sie dann unschädlich. Und das stimmt aber nicht. Das stimmt, was ich bei Wärmestrahlung, da kann man sagen, ja, ab einer bestimmten Intensität verträgt man das nicht mehr, aber wenn es dann schwächer, schwächer wird, ob irgendeine Intensität ist, dann völlig harmlos. Aber das ist eben etwas anderes, weil es da nicht die Strahlung nicht schwächer wird, sondern die energiereichen Teilchen, die eben die Energie übertragen, die werden einfach seltener. Aber jedes einzelne Teilchen hat so viel Energie, dass es tausende Ionisationen verursachen kann. Und das ist eben der ganz große Unterschied. Jedes einzelne Alpha-Teilchen, schnelle Elektron, also ein Beta-Teilchen oder jeder Gamma-Quant überträgt ein Vielfaches der Energie, die zu einer molekularen Veränderung noch erforderlich ist. Also, wenn so ein winziges Geschoss durch Gewebe geht und Energie übertragt, kann es tausende Ionisationen machen, eine Ionisationsspur erzeugen durch eine Zelle. Und wenn diese Ionisationsspur durch den Zellkern geht, dort Energie überträgt, ja, da werden zweifellos viele Biomoleküle chemisch verändert. Und das ist dann sozusagen der Strahleneffekt. Und hat sehr früh schon mit sehr gescheiten Versuchen eben herausgefunden, dass es Eintrefferereignisse gibt. Also dass sozusagen dass es zum Beispiel Mutationen gibt, die eben von einem Treffer herrühren. Und daher ist eben auch die Zahl von diesen Ereignissen, von Mutationen zum Beispiel, ist der Dosis proportional. Ne? Doppelt so viel Strahlung, doppelt so viele winzige Geschosse, doppelt so viele potenzielle chemische Veränderungen. Und das sind so alte Das sind so alte Ergebnisse, wo man eben abhängig von der Strahlendosis die Zahl von Mutationen anstellen hat. Und jetzt zeige ich Ihnen eine ganz, ganz wichtige Grafik, die in ihrer Bedeutung wirklich nicht zu überschätzen ist. Da geht es darum, das waren viele Versuche, die da zusammengefasst worden sind, und da geht es um die Frage, wie hoch ist die Strahlendosis, die eine bestimmte Zahl von Erbänderungen verursacht. Und zwar in Abhängigkeit von der Dosisleistung. Sie sehen da links unten 10 hoch minus 1 und das Ganze sind eben Stunden. Also die Zeit, in der eine bestimmte Dosis verabreicht wird. Und da sieht man, dass die Wirkung von der Dosis abhängt, aber nicht von der Dosisleistung. Also es ist völlig egal, ob ich in 7 Minuten oder in 1000 Stunden eine bestimmte Dosis verabreiche. Über diesen ganzen Zeitraum summiert sich sozusagen die genetische Wirkung und der Effekt ist gleich. Also die niedrige Dosisleistung, 1000 Stunden, also auf 1000 Stunden diese Dosis verteilt, hat den gleichen Effekt, wie wenn ich den 7 Minuten verabreiche. Nicht? Also das heißt, diese ganz schwache Strahlung, Intensität, wo ich 1000 Stunden brauche für die Bestrahlung, hat den gleichen Effekt. Ne? Also, und das widerlegt im Grunde genommen ganz entschieden die These, dass schwache Dosisleistung, geringe Dosisleistung unschädlich ist, dass es einen Schwellenwert der Wirkung gibt. Also bis dorthin ist die Strahlung harmlos und ab einer bestimmten Intensität wird es dann gefährlich. Ne? Also das ist eine ganz wichtige Sache. Und in der Diskussion, ich habe sehr viel gelernt von einem amerikanischen Strahlenmediziner, Professor John Goffman, und der hat eben herausgefunden, auch in einer umfassenden Literaturstudie, dass eben auch niedrigste Strahlendosen als Langzeiteffekt Krebs auslösen können. Und dem wurde entgegengehalten, also was dieser John Goffman da beweisen will, das ist so, wie wenn man sagt, wenn ein Hurrikan mit so und so vielen Stundenkilometer, wenn der so und so viele Tote verursacht, dann verursacht ein Mailüftchen mit so wenig Geschwindigkeit, so und so viele Tote. Also ein völlig falscher Vergleich, weil die Strahlung eben nicht schwächer wird, sondern die Einzelereignisse werden einfach seltener. Und man kann sich das jetzt auch natürlich bildlich vorstellen und Vergleiche hinken ja wie man weiß, aber dieser Vergleich hinkt eigentlich so gut wie nicht. Stellen Sie sich vor, eine Menschenmenge, sagen wir Stephansplatz zu Silvester, und da ist ein blindwütiger Mensch mit einer Maschinenpistole und der schießt jetzt wild um sich und schießt 100 Schüsse ab. Und da gibt es meinetwegen 10 Tote und so viele Verletzte. Und jetzt sagt man dann, naja, aber wenn nur ein Schuss fällt, das ist ja dann, also wie viele Schüsse sind harmlos? Ne? Wie viele Schüsse sind harmlos? Und sagen, na, keiner. Jeder kann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit jemanden umbringen. Also ich kann eben nicht sagen, es gibt eine unschädliche Dosis. Weder einzelne dass die geringstmögliche Dosis, das ist eine Ionisationsspur, die verändert tausende chemische Verbindungen, Moleküle. Und jetzt ist der Zufall, welche werden verändert? Findet es statt in den Keimdrüsen? Findet es statt im Gewebe? Und natürlich ist die Krebsentstehung eine immer noch nicht völlig verstandene Sache, aber dass eben Radioaktivität Krebs auslöst, das ist längst bewiesen und dafür hat Hermann Joseph Maller, ein Pionier der Strahlengenetik, der hat 1946 den Nobelpreis für Medizin bekommen. Mit sehr ausgefeilten Methoden hat er das nachgewiesen. Und interessant ist natürlich auch, 1955 hat man in Genf eine große Konferenz gemacht unter dem Titel Atoms for Peace, Atome für den Frieden. In Amerika wurde ja das Manhattan Project gemacht, wo man mit unglaublichem Aufwand, tausende Wissenschaftler und Techniker waren da beschäftigt, in geheim gehaltenen Anlagen hat man die Atombomben erzeugt. Später dann auch natürlich weiter getestet. Das sind auch ganz schlimme Geschichten, wie man das gemacht hat im Pazifik auf den diversen Atollen, Bikini-Atoll und so weiter. Das sind herzzerreißende Geschichten, was man da mit den Leuten aufgeführt hat, die man abgesiedelt hat. Und dann hat man ja den Lebensraum verseucht mit Atombombentests und so weiter. Ja, aber jedenfalls, damals hat man eben in Amerika, das war der Präsident Eisenhower, der hat das Gefühl gehabt, also auf der einen Seite wollte man diese gewaltigen Investitionen, die man da getätigt hat für den Bombenbau, die wollte man wirtschaftlich auch weiter nutzen. Das ganze Heer von Experten, von hochkarätigen Experten, die eben im Atombombenprogramm waren, ja, die wollten auch weiter beschäftigt werden natürlich. Und um der Welt eben zu zeigen, naja, also diese schreckliche Atombombe, die muss man unter Kontrolle halten, aber Technik ist ja per se nicht gut oder schlecht, sondern es hängt davon ab, was man damit macht. Nicht? Ein Messer kann ein Mordwerkzeug sein, aber in der Hand des Chirurgen kann es Menschenleben retten. Und so ist es natürlich auch bei der Kernenergie. Als Bombe ist es schlecht, aber wenn man es friedlich, die friedliche Nutzung der Kernenergie ist natürlich ein Segen für die Menschheit. Und daher hat man damals eben im Jahr 1955 diese große Konferenz in Genf veranstaltet, Atoms for Peace. Ein kritischer Beobachter, der Herausgeber der Zeitschrift Bulletin of the Atomic Scientists, hat damals bemerkt, diese Konferenz hätte eigentlich den Titel tragen sollen, Atoms for Industry, weil mit Frieden hat das nichts zu tun gehabt. Und damals war eben auch Hermann Joseph Maller als prominentester Vertreter der amerikanischen Wissenschaftlerriege in Genf bei dieser Konferenz anwesend. Aber er durfte sein Referat über die genetischen Effekte der Strahlung nicht halten. Weil da war die Presse dabei und das war eine reine Propagandageschichte für die zivile Atomwirtschaft. Und seine Präsentation dort, diese Arbeit wurde dann in den Proceedings veröffentlicht, aber er hat es nicht vor der Presse halten dürfen. Ja. Also ich habe die Arbeit so aus, aber man hat schon damals sozusagen ganz einseitig Propaganda gemacht. Und dazu gehört dann auch der großartige Film Unser Freund das Atom. Den finden Sie auch noch im Internet. Ein Disney-Film, sehr perfekt gemacht. Also die Strahlung, die ist nur segensreich und großartig, was man da alles damit machen kann. Nicht? Man gibt es verabreicht Haustieren, Nutztieren und sieht dann genau, wie alles funktioniert und auch in den Pflanzen und die Erträge steigen und es wird wunderbar. Und in der Medizin natürlich ist es auch ganz super. Und klarerweise auch, da wird damals schon gezeigt, mit sehr eindrucksvollen Bildern, wie also Kohle verfeuert wird und so weiter. Und das ist alles natürlich nicht so gut, aber ohne die Kernenergie gehen die Lichter aus und dann kommt der Atomstrom und alles wird so schön hell. Und naja, es ist ein großartiger Propagandafilm, aber dass Strahlung schädlich ist, kommt in dem Film überhaupt nicht vor. Und der ist in allen Schulen auch gelaufen. Also man hat damals schon sehr gezielt Propaganda gemacht. Und jetzt ist natürlich eine Geschichte, also ich war damals in den 60er Jahren, war ich ja im Reaktorzentrum tätig, im Institut für Strahlenschutz. Und habe mich mit diesen Dingen natürlich auseinandergesetzt. Ich war auch in der Strahlenschutzausbildung eingebunden. Und für mich war sozusagen der Aspekt, dass durch die Strahlung Erbschäden verursacht werden, ein ganz wesentlicher Aspekt. Und man wusste damals ja auch schon ganz klar, dass die meisten Mutationen rezessiv sind. Das heißt, wenn ein Partner hat das defekte Gen, aber der andere hat das intakte Gen, dann tritt im Phänotyp der Schaden gar nicht auf, weil eben der kompensiert wird durch das intakte Gen im anderen Chromosomensatz. Nicht? Also die höheren Organismen sind ja diploid, haben den Chromosomensatz von beiden Elternteilen und wenn bei einem das ein bestimmtes Gen defekt ist, beim anderen aber nicht, dann ist das tritt es im Phänotyp gar nicht auf, tritt der Schaden gar nicht in Erscheinung, ist aber rezessiv, wird aber weitervererbt. Und das Problem ist natürlich, wenn beide Partner den gleichen Defekt haben, dann tritt er auf, dann tritt er im Phänotyp auf. Und das hat ein prominenter Genetiker, nämlich Carsten Bresch, hat das sehr klar auf den Punkt gebracht. Und zwar hat er Folgendes gesagt: Genetiker werden oft gefragt, welche Strahlendosis toleriert werden könnte. Die Antworten sind unterschiedlich und werden meist nur widerstrebend gegeben, denn es gibt auf diese Frage keine Antwort. Abgesehen von der Tatsache, dass das heute vorliegende Versuchsmaterial zwar eindeutig Erzeugung schädlicher Mutationen durch Strahlung beweist, aber für quantitative Aussagen den Menschen betreffend noch recht unvollkommen ist, müsste für eine solche Antwort festgelegt sein, ob wir eine Verdopplung, Verzehnfachung oder Verhundertfachung der heute durch Spontanmutationen bedingten Fehlgeburten, Missbildungen und Erbkrankheiten für tragbar halten. Entscheidend in unserer Verantwortung für spätere Generationen ist die Tatsache, dass erst nach genügender Verbreitung der rezessiven Defekte durch weitere Fortpflanzung der heutigen Menschheit die Katastrophe über unsere Enkel und Urenkel hereinbrechen kann, auch wenn wir heute den Eindruck einer normalen Situation haben. Also, dass man sagt, ja, wir merken ja noch gar nichts. Ne? Es war auch interessant, ein prominenter Biologe, Garrett Hardin, war bei einer Gruppe von amerikanischen Wissenschaftlern, die nach den Atombombenabwürfen von Hiroshima und Nagasaki in Japan tätig waren und den Auftrag hatten, auch sozusagen Erbschäden festzustellen. Und Gerrit Hardin hat gesagt, ja, wir sind zwar sicher, dass man, dass Erbschäden verursacht worden sind, aber wir sind genauso sicher, dass man noch keine feststellen wird können. Also, weil das dauert eben lang, die allermeisten Schäden sind rezessiv. Aber langfristig gesehen wird natürlich die genetische Belastung immer größer. Man spricht da von einer genetischen Bürde, von Genetic Load. Diese genetische Bürde, also die Vielzahl an erblichen Defekten, die Krankheiten bedingen, die nimmt zweifellos zu. Und das ist eben auch ein, war für mich eine sehr bestimmende Sache, mich aktiv dann gegen die Atomenergie zu wenden. Weil ich eben erlebt habe, hautnah, fast täglich, wie man im Reaktorzentrum diese Probleme verharmlost und verniedlicht hat. Und ja, vielleicht eine Geschichte, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. Als ich weggegangen bin von Seibersdorf, gekündigt habe, habe ich mir gedacht, ich muss dem Verantwortlichen, dem technischen Direktor, dem Herrn Professor Michael Hingertsberger, berichten, welche eigentlich skandalösen Vorfälle es gibt im Zusammenhang mit Strahlenschutz. Und er hat mich gnädig empfangen. Und habe gesagt, ja, ich schaue mir immer die Beschreibungen an von Leuten, die bei uns kündigen, und bei ihnen steht da, sie fürchten sich vor Strahlung. Wie gesagt, ich bin für Vorsicht, Herr Professor. Ja, da haben Sie recht, hat er dann gesagt. Dann habe ich ihm so ein paar skandalöse Vorkommnisse erzählt im Strahlenschutz. Und daraufhin hat er gesagt, da habe ich gemerkt, das weiß er eh alles, ja. Und der hat aber gesagt, schauen Sie, Herr Kollege, ich kenne viele Kernforschungszentren. Da gibt es welche, die haben einen so strengen Strahlenschutz, dass sie gar nicht zur praktischen Arbeit kommen. Und wir haben halt das andere Extrem. Nämlich keinen Strahlenschutz. Also diese Dinge hat man dann eben erleben können. Und das war für mich natürlich ein Impuls, dass ich mich da stärker engagiert habe in diesen Fragen. Wie gesagt, dieser Wissenschaftler John Goffman, den habe ich persönlich kennenlernen dürfen, der war auch in Wien, hat einen Vortrag gehalten. Und zwar hätte er den in Amerika haushalten sollen. Er ist eben, wie gesagt, ein Mitarbeiter des amerikanischen Manhattan-Projekts gewesen. Und hat dann aber später ein biologisches Programm gemacht. Es war nämlich so, in den USA hat man auch Atombombentests gemacht in Nevada, in der sogenannten Wüste von Nevada, die allerdings, dort gibt es indigene Bevölkerung auch. Also das ist das Heimatland von Navajo-Indianern. Es gab dann auch radioaktiven Fallout in bestimmten Regionen und eine Beunruhigung der Bevölkerung. Und da hat man dann gesagt, na, da machen wir jetzt ein biologisches Programm, und dem werden wir wahrscheinlich beweisen können, dass die Niedrigstrahlung eh harmlos ist. Und da hat der Goffman dieses Programm übernommen. Und dann ist aber ein prominenter Mitarbeiter des Manhattan-Projekts, ist dann vom Urlaub gekommen und hat gesagt, Leute, seid ihr wahnsinnig, das sowas kann man da nicht machen, so ein Forschungsprogramm, da kommt dann Sachen raus, die uns gar nicht recht sind. Und da hat man den Goffman vor die Wahl gestellt, entweder sozusagen er gibt es auf, oder er kriegt nur ganz wenig Mittel. Er hat aber den zweiten Weg gewählt und hat dann selber keine teuren Experimente gemacht. Weil mit Niedrigstrahlung experimentieren heißt längere Zeiträume und sehr eine große Zahl von Versuchstieren. Er hat dann Literaturstudien gemacht und hat alle verfügbare Literatur kritisch durchleuchtet. und ist dann zu dem Ergebnis gekommen, gemeinsam mit seinem Mitarbeiter Arthur Templin, dass die erlaubte Strahlendosis, man spricht da eben von der maximal zugelassener Dosis, das waren 170 Milliröntgen pro Jahr für die Gesamtbevölkerung. Wenn man das ausschöpft, dann werden in den USA nach einer bestimmten Latenzzeit 5 bis 10% mehr Krebsfälle auftreten. Das waren damals 16 bis 32.000 Krebsfälle pro Jahr, werden zusätzlich durch die zugelassene Strahlenbelastung für die Bevölkerung frei. Und das war natürlich eine sehr unerfreuliche Nachricht für das Establishment, für das Nukleare, und man hat ihn eben dann eben auch kritisiert. Und ich habe vorhin schon gesagt, der Vorsitzende der Atomic Energy Commission, der AEC, der hat ihm damals eben gesagt, ja, was der Goffman da macht, der extrapoliert von den Ergebnissen mit hohen Dosen in den niedrigen Dosisbereich. Und das ist genauso eben, wie wenn man sagt, wenn ein Hurrikan so und so viele Tote verursacht, dann muss aber Maillüftchen eben entsprechend weniger, aber eben auch Tote verursachen. Das ist natürlich völlig absurd. Also mit solchen falschen Argumenten hat man ihn bekämpft. Und Goffman wurde nach Wien eingeladen von einem der frühen Aktivisten gegen Atomenergie und hätte im Amerika-Haus einen Vortrag halten sollen. Und einen Tag vorher hat das Amerika-Haus abgesagt. Ja. Also der Goffman darf bei uns nicht reden. Daraufhin hat ihn Professor Wilhelm Kühnelt, ein Ökologe an der Uni Wien, da hat er im Hörsaal 42, hat Goffman dann einen Vortrag gehalten. Und ich hatte eben Gelegenheit, mit meinem Freund Edi Gruber den Goffman 2 Tage lang zu begleiten und durch Wien zu führen und mit ihm Gespräche zu führen. Und er hat mich tief beeindruckt. Ich habe von ihm enorm viel auch profitiert, weil Goffman war sozusagen in der amerikanischen Atomenergiediskussion ganz prominent vertreten. Und ich habe damals die Argumente unserer Befürworter sehr bewundert, weil die zwar falsch waren, aber sehr, sehr eingängig waren. Und habe dann eben über die Bekanntschaft mit John Goffman und viel Literatur, er hat viele, viele Aufsätze geschrieben und 2 Bücher auch, habe ich eben gelernt, eben auch gute Argumente von ihm. Und Goffman hat 2 wichtige Bücher geschrieben. Das erste mit seinem Partner Templin, Poison Power. Ah, das erste Population Control through Nuclear Pollution, also Bevölkerungskontrolle durch nukleare Verseuchung. Und das war interessant, nämlich ein ganz prominenter Wissenschaftler des Manhattan Projects war ja der Edward Teller. Haben Sie von dem schon gehört? Edward Teller gilt auch als der Vater der Wasserstoffbombe. Der Edward Teller war ein fieser, menschenverachtender Typ, ein blitzgescheiter Atomphysiker. Und der hat aber dann die Wasserstoffbombe entwickelt. Da waren viele dagegen, bei dem noch eine viel, viel größere Sprengwirkung hat. Das ist eben eine Kernspaltung zuerst und diese Explosion wird dazu verwendet, auch Kernfusion zu bewerkstelligen. Und da kann man dann eben kann man da eine unglaubliche Sprengwirkung erzielen. Und das hat der Taylor gemacht, hat alle seine Kritiker, hat er diffamiert und so weiter. Also, und dieser Taylor, der hat das Livermore Laboratory geleitet und da war Goffman, war dort ein Mitarbeiter, also eigentlich fast ein Untergebener vom Taylor. Und Er schreibt in seinem Buch, Edward Teller hat ihn einmal in sein Büro gerufen und hat gesagt, ja, Sie machen doch so ein biologisches Programm, also über Strahlenwirkung und Gesundheit. Gestern hat Präsident Kennedy etwas ganz Dummes im Fernsehen verkündet. Er hat gesagt, dass ein Atomkrieg sozusagen die Menschheit auslöschen könnte. Das ist völliger Blödsinn. Sie sollten als wichtigen Aspekt Ihres Programms ausrechnen, wie viele Menschen einen Atomkrieg überleben. Und das müssen wir dann dem Kennedy sagen, dass der nicht wieder so einen Unsinn von sich gibt. Ja, der Goffman hat gesagt, der war ganz konsterniert. Und ein anderes Mal hat der Teller gesagt, der Goffman sollte sein Prestige einsetzen, damit die erlaubte Strahlendosis für die Bevölkerung dramatisch erhöht wird, dass man den Leuten mehr Strahlung zumuten kann, weil dann das Plauschair-Programm, ich sage Ihnen gleich, was das ist, viel bessere Möglichkeiten hätte. Plauschair kommt von Pflugschar und es gibt ja den biblischen Spruch, aus Schwertern Pflugscharen zu schmieden. Und aus dem Schwert Atombombe für Kriegszwecke etwas Friedliches machen, nämlich friedliche Atombomben, das ist das Plauschair-Programm. Was macht man mit den friedlichen Atombomben? Es war ein Projekt, den Panama-Kanal auf Meereshöhe durchsprengen. Das wär wie ein mittlerer Atomkrieg gewesen, der Fallout. Das ist Gott sei Dank nicht gemacht worden. Und dann, was man heute mit Fracking macht, im großen Stil mit Atombomben, dass man in einem Gebiet, wo Erdgas ist, dass man da eine große Kaverne sprengt mit Atombombe und dass man dann von dort das Erdgas abpumpen kann. Und Goffman hat damals eben gesagt, ja, aber wie hoch wird da die Strahlenbelastung sein? Dort, wo die Leute das Erdgas zum Beispiel zum Kochen verwenden oder sonst wie. Ja, wir werden nie die höchst zulässigen Strahlendosen überschreiten, hat der Teller gesagt. Ja, daraufhin hat der Goffman eben ausgerechnet, was passiert, wenn man die zulässigen Strahlendosen erreicht. Und das waren dann die 16.000 bis 32.000 Krebstote zusätzlich pro Jahr in den USA. Und Goffman hat sich natürlich mit diesem Problem Niedrigstrahlung intensiv auseinandergesetzt. Ich habe sein dickes Buch Radiation and Human Health. Das ist ein dicker Wälzer, wo er haarklein erklärt, wie Krebs und durch Strahlung erzeugt wird. Und er sagt eben, die niedrigste Dosis, die überhaupt vorstellbar ist, ist eine Ionisationsspur durch eine Zelle. Und es kann keinen Bruchteil einer solchen Dosis geben. Entweder geht eine Ionisationsspur durch eine Zelle oder nicht. Aber die ist eben nicht ohne Wirkung. Und sehr früh hat schon irgendjemand, es ist nicht ganz klar wer, den schönen Spruch gesagt, es braucht nur einen kleinen Zufall, ein Atom am falschen Platz, um dich zu verderben, um dich zu erniedrigen, um dir deinen Verstand zu nehmen, auf den du so stolz bist. Und wir kennen ja heute eine ganze Reihe von erblichen Krankheiten, die auf einen kleinen Fehler zurückzuführen sind. Ja, zum Beispiel die Sichelzellenanämie, da gibt es in einem Hämoglobinmolekül eine falsche Aminosäure. Also, solche Dinge sind natürlich ganz wichtig. Ein Philosoph, den ich im höchsten Maße schätze, weil er sehr gescheite Sachen gesagt hat, in seinem Aufsatz Technische Eingriffe in die Natur als Problem der politischen Ethik. Und da sagt er, Spemann, etwas ganz Wichtiges. So ist es vor allem Aufgabe des Staates, die Verantwortung für Nebenfolgen zu tragen, zu definieren und zu verteilen. Ja, dies ist seine wichtigste Aufgabe überhaupt. Für den Staat gilt nicht, wie für das Individuum, dass das Handeln nur durch partielle Blindheit gegen entfernte Folgen ermöglicht wird. Und also der Einzelne kann nicht alle entfernten Folgen seines Handelns abschätzen. Der Staat hat im Unterschied zum Individuum die Pflicht, so weit zu sehen, wie es unter Zuhilfenahme aller in einer bestimmten Epoche zur Verfügung stehenden Mittel möglich ist. Gerade deshalb kann er sich nicht selbst, ohne seine eigentliche Aufgabe zu verfehlen, als Verwirklicher von Zielen, von Programmen verstehen wollen. Er kann seiner primären Aufgabe, die unerwünschten Nebenfolgen menschlicher Zweckhandlungen zu neutralisieren, nur genügen, wenn er nicht selbst als der größte Realisierer von Zwecken auch die größten und dann von niemandem mehr kontrollierten Nebenfolgen produziert. Also das ist eine ganz entscheidende Aussage, dass eben der Staat eben nicht jetzt Atomprogramme durchdrücken darf. Nicht? Weil wer kann die Aufgabe wirklich nicht nur übernehmen, sondern auch erfüllen, zu verhindern, dass die negativen Nebenfolgen benannt und werden und dass man sich danach auch richtet. Nicht? Also der Staat hat die Kapazität. Und was folgt daraus, dass der Staat eben nicht die Aufgabe hat, jetzt, weiß ich, Zweckforschung zu fördern und sozusagen die Dinge zu erleichtern, die gewinnbringend für manche Sparten sind, sondern der Staat hat eigentlich die Aufgabe, Risikoforschung zu machen. Und da gibt es ja Gott sei Dank durch Initiative einiger Leute und sehr viel Arbeitsaufwand gibt es ja da Ansätze in die Richtung. Also mein Freund Wolfgang Kromp, Physiker, dem ist es ja gelungen an der Uni Wien und das ist jetzt auch an der BOKU, an die BOKU übersiedelt, ein Institut für Risikotechnik zu etablieren. Und mit Schwerpunkt Atomenergie. Also es ist ganz wichtig, dass es eine industrieunabhängige Forschung gibt, die sozusagen kritisch sich mit der Frage nach den Langzeiteffekten und deren Auswirkungen befasst. Aber dafür ist zu wenig Geld da. Der Staat, der sozusagen hat ja, also heute ist sozusagen der Einfluss der Wirtschaft auf die Universitäten gewaltig groß und das, was eben da Spemann fordert, wird viel zu wenig gemacht. Spemann hat auch etwas anderes sehr schön gesagt. Die Entfesselung radioaktiver Strahlung schafft einen Umstand, der durch keinerlei spätere Entscheidung ungeschehen gemacht werden kann. Die kommenden Generationen haben das Faktum als ein unveränderbares und als solches unfruchtbares Datum in ihr Leben aufzunehmen. Wer sich mit diesen künftigen Generationen in einer geschichtlichen Solidarität weiß, kann daher einen solchen Mehrheitsentscheid nicht einfach akzeptieren, weil er ihn als Überschreitung der Kompetenz einer Mehrheit betrachten muss, die doch gegenüber den Betroffenen stets in der Minderheit bleibt. Also auch das ist eine ganz wichtige Überlegung, dass wir sagen, man hat ja Kritikern der Atomenergie vorgeworfen, sie sind undemokratisch. Es gibt ja eine demokratische Entscheidung in Richtung Atomenergie. Also die Gewählten, unsere Repräsentanten, die haben das ja beschlossen, die haben dann ein Atomgesetz beschlossen und die Richtlinien, unter denen man das betreiben kann und so weiter. Alles demokratisch gelaufen, nicht wirklich. Die Bevölkerung nie so richtig gefragt worden ist, ob es das will, weil die Nachteile nie so deutlich bekannt geworden sind, außer eben in Österreich, wo es 2 Jahre lang eine sehr intensive Pro- und Kontra-Diskussion gegeben hat. Aber eben ansonsten ist es eben nicht demokratisch und entscheidend ist natürlich, dass man sagt, ja, die Folgen haben aber Leute auszubaden, die gar nicht gefragt werden. Die haben nur mehr die Probleme. Und daher, wenn man die Frage stellt, ich habe das ja schon mehrmals erwähnt, der Begriff Nachhaltigkeit ist nicht so ganz günstig für manche Sachen, ist die Atomenergie nachhaltig? Ja, da sage ich also was. Ihre Verwendbarkeit betrifft, ist sie nicht nachhaltig, weil es schöpfliche Rohstoffe sind, auf denen es beruht. Aber was die Folgen betrifft, ist nachhaltig. Die radioaktive Verseuchung ist nachhaltig und die Gesundheitsschäden sind auch nachhaltig, das erzeugt. Und also das sind diese Dinge und in einer sehr schönen Form wurde das einmal im Stern dargestellt. Und eines Tages gehört das alles mal dir, mein Sohn. Und der Kleine freut sich natürlich sehr. Und da, bei der Gelegenheit muss man auch gleich sagen, es gab ja jahrelang Auseinandersetzungen, wohin mit dem schwach- und mittelaktiven Atommüll, aber auch mit dem hochaktiven. Und da war das Salzbergwerk Asse, war da im Gespräch und da hat man eben gesagt, ja, diese Salzstöcke, die sind sehr alt schon und die eignen sich gut für radioaktive Abfälle zum Lagern, weil wenn man da heiße Abfälle unterbringt, das wird im Eis, im Salz wird es dann umschlossen sozusagen und ja, und damals hat man aber immer schon auch gesagt, ja, was passiert, wenn da Wassereinbrüche sind oder sonst irgendwas? Da entstehen dann Zustände, die sehr schwer beherrschbar sind. Und das ist alles schon passiert. Und man hat in sehr geschickter Weise hat die Atomwirtschaft verstanden. Also es wurde nicht zugelassen als Endlager, da hat es allerhand Probleme gegeben. Da hat aber dann die Atomwirtschaft eben gesagt, naja, wir machen ein Versuchslager. Ne? Und für den Versuch stellt die Atomwirtschaft freundlicherweise ihre Abfälle zur Verfügung. Die werden dann in der Versuchsanlage Asse, werden die dann eingelagert. Ne? Also die haben sozusagen kostenlos ihre Abfälle angebracht. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass all das stimmt, was man an Bedenken vorgebracht hat, dass diese Faseln korrodieren und leck werden. Und heute ist das eine teure und ganz, ganz gefährliche Altlast, diese Versuchsanlage in Asse. Ja, eine Persönlichkeit, die auch sehr prägend war für die Auseinandersetzung über Atomenergie, war der schwedische Astrophysiker Hannes Alfvén. Der hat eben den schönen Satz geprägt, die zivile und die militärische Atomindustrie sind mehr siamesische Zwillinge. Die sind nicht zu trennen voneinander. Also ich kann nicht den zivilen Zwilling mästen und gut ernähren und gleichzeitig den militärischen aushungern. Das geht nicht. Nicht? Also wenn ich sie loswerden will, dann beide gemeinsam, den militärischen und den zivilen nuklearen siamesischen Zwilling. Also das war auch ganz wichtig. Hannes Alfvén war jahrelang auch Präsident der Pugwash-Gruppe, von der ich schon erzählt habe. Ein interessantes Buch ist von Charles Perrow, einem amerikanischen Soziologen, der hat Betroffene von Industrieunfällen benannt. Und zwar hat er die Betroffenen ersten Grades benannt. Das sind direkt ins Unfallgeschehen verwickelte Arbeiter. Also wenn zum Beispiel in einem Industriebetrieb jetzt eine Kranlast herunterfällt und einen Arbeiter verletzt oder tötet, dann ist es ein Betroffener ersten Grades. Wenn jetzt zum Beispiel ein Brand ist in einer Werksanlage und durch die Rauchgase stirbt jetzt jemand, dann ist es ein Betroffener, ist es ein Betroffener zweiten Grades. Geschädigte Anrainer der Industrieanlage, da ist ja vieles gegeben in Seveso und in anderen Industrien, wo es Unfälle gegeben hat und die Anrainer vergiftet oder betroffen sind, das sind dann die Betroffenen dritten Grades. Und dann gibt es aber natürlich bei verschiedenen Unternehmungen auch Geschädigte in den Folgegenerationen. Und das kann bei Chemiefabriken sein, wo Mutagene frei werden oder eben auch bei Atomanlagen. Da gibt es die Betroffenen vierten Grades. Charles Perrow, dieser, er wird als Organisationssoziologe bezeichnet, hat eben ein ganz wichtiges Buch geschrieben, das heißt Normale Katastrophen. Und da beschreibt er eben Anlagen, die sehr komplex sind. Und er unterscheidet Komplexität und Kopplung. Eine Universität ist ein unglaublich komplexes System, aber mit einer relativ losen Kopplung. Also wenn irgendwer krank wird, und sie kriegen das Zeugnis erst eine Woche später, ja, das ist keine Katastrophe. Also es ist ein bisschen flexibel, die Kopplung ist lose. Ein Atomkraftwerk ist auch sehr komplex, aber hat eine enge Kopplung. Wenn da die Kühlung ausfällt, hat es sofort einen Effekt und da überhitzt sich dort was und also ist eine enge Kopplung und das macht die Sache natürlich riskant, wenn da ein ge hohes Gefahrenpotenzial herrscht. Also er hat da diese Unterscheidungen gemacht und sehr gescheite Schlussfolgerungen daraus gezogen. Ja, wir sind aber jetzt bei der Frage eben, welche ethischen Fragen stellen sich im Zusammenhang mit der Kernenergie? Ja, die eine Schicht ist natürlich, darf man bei Abwesenheit eines Schwellenwertes der Schädigung Grenzwerte festsetzen. Also darf ich Strahlung sozusagen zulassen aus wirtschaftlichen Gründen? Das ist eine Frage. Und ich habe mir sozusagen schon zu Beginn meiner kritischen Auseinandersetzung mit der Atomenergie, habe ich mir Folgendes eben überlegt, aber das kommt dann, glaube ich, eh da. Ja. Wie gehen wir mit dem Problem anonymer Gesundheitsschädigung um? Also, wenn man die Zusammenhänge zwischen Strahlung und genetischer Wirkung verstanden hat, dann weiß man, es wird genetische Schäden geben. Es wird Leute geben, die nach einer Strahlenexposition, egal wie hoch die Dosis ist, jetzt mehr oder weniger Leute geben, die nach 10, 20, 30 Jahren, das ist die Latenzzeit zwischen Bestrahlung und Krebs, die an dem Krebs sterben. Aber ich weiß natürlich nicht, wer das ist. Nicht? Und es werden so und so viele sterben. Also Goffman hat eben ausgerechnet, wie gesagt, Wenn die höchst zulässigen Dosen für die Bevölkerung ausgeschöpft würden, dann wären das eben 5 bis 10% mehr Krebsfälle. Ja, wie geht man mit dem um? Und ich habe mir damals schon vor langer, langer Zeit gedacht, wie wäre das, wenn eine externe Intelligenz aus dem Weltall sagt, ja, wir interessieren uns für euch Menschlein, wir dürfen gern ein paar Menschen untersuchen, die sterben dann eines schmerzlosen Todes. Und wir beamen euch jede Menge Energie, die ihr braucht. Also ihr habt keine Energieprobleme mehr, aber ihr müsst halt uns jedes Jahr ein paar Leute schicken. Ne? Es ist im Prinzip das Gleiche. Nicht? Wir sagen, wir machen Atomenergie, die ist billig und super und herrlich. Ja, es gibt dann natürlich das Opfer, aber man weiß ja nicht genau, wenn es trifft, so auf die Art. Wir nehmen das hier in Kauf. Ja, wie wäre das? Da würden wir jetzt losen und jetzt stellen Sie sich vor, jetzt steht in der Zeitung, Herr hat das Los, die Frau so und so getroffen, Mutter von 4 Kindern und das und eine herzerweichende Geschichte dazu, wie die Kinder jetzt dann warnen um die Mutter und so fort. Da würde man dann sagen, ja, brauchen wir die Energie wirklich? Können wir nicht mit weniger Energie auskommen? Aber so, wenn das anonym ist, sagen wir, ja, das ist halt so. Der Fortschritt hat halt seinen Preis. Und ich habe Ihnen ja auch die Geschichte erzählt, dass die erste Umweltministerin Ingrid Leodold, eine Ärztin, bei einer Veranstaltung Umweltschutz heißt Überleben, hat die geheißen, habe ich sie gefragt, wie man es verantworten kann, die Bestrahlung von Menschen zuzulassen, obwohl man weiß, dass es Spätschäden gibt wie Krebs und genetische Schäden und all das, um Atomkraftwerke zu bauen. Da hat sie gesagt, es ist eine Tatsache, dass sich der Stromverbrauch alle 10 Jahre verdoppelt und danach müssen wir uns richten. Also das war die Gesundheitsministerin. Ja, also das ist eben auch eine wichtige Frage, wie viele Menschen können wir opfern für den Fortschritt? Oder denken Sie an das Brecht-Zitat, nicht? Wie viel Strahlung kann man zulassen? Und da müssen wir eben vorher feststellen, wollen wir eine Verdopplung oder Verzehnfachung der strahlenbedingten Schäden akzeptieren oder nicht. Also das ist auf keinen Fall eine naturwissenschaftliche Entscheidung. Nicht? Also wenn man jetzt sagt, Kernenergie ja oder nein, da braucht niemand. Das hat übrigens auch der wissenschaftlich-technische Leiter des Reaktorzentrums, von dem ich schon erzählt habe, der Professor Higgertsberger, hat in einem Radiointerview gesagt, es kann nicht Aufgabe der Wissenschaft sein, sich für oder gegen die Kernenergie auszusprechen. Das ist einfach Sache der Industrie, die sagen muss, brauchen wir billigen Strom, um konkurrenzfähig zu sein oder nicht? Und da habe ich mir damals gedacht, das wäre genauso, wie man sagt, das hat eigentlich niemand mitzureden, ob man DDT auf den Kartoffelacker streuen darf. Das ist einfach als auf Sache Zuständigkeit des Bauern, wie er billiger Erdäpfel produzieren will. Also das so kann es ja nicht sein. Ja, auch eine Sache, man hat immer wieder gesagt, die künstliche Strahlung ist ja nur ein Bruchteil der wir sowieso ausgesetzt sind. Also nach der alten, für mich leicht merkbaren Dosisbezeichnung, muss man sagen, die Jahresdosis, die man aus natürlichen Quellen bekommt, aus Höhenstrahlung, aus dem Untergrund und so weiter, über die Nahrung, auch aus dem Kalium-40, das ist ein langlebiges, natürliches Radionuklid, das unvermeidlicherweise auch im Körper vorhanden ist. Diese Strahlendosis ist 100 Millirämer, 100 Milliröntgen ungefähr pro Jahr. Und man hat immer wieder erklärt, ja, aus der Kernenergie, aus einem Atomkraftwerk, ist die Strahlenbelastung in der Umwelt 1 Millirem, also 1% dieser natürlichen Strahlung. Und daher ist es ja völlig bedeutungslos. Ne? Und da gab es dann sogar auch mal in einer Anhörung im Deutschen Bundestag, hat ein Nuklearmediziner, der immer wieder für die Kernenergie gegutachtet hat, hat ihm gesagt, wir selbst sind ein wissenschaftlicher Beweis dafür, dass die natürliche Strahlung human und ohne jedes Risiko ist. Und wir sitzen da, gibt es Strahlung, aber wir leben, daher ist es unschädlich. Das stimmt, das kann man das so sagen. Und ich habe dann gemeint, genauso gut kann man sagen, wir selbst, die wir da sitzen und gesund sind, sind ein wissenschaftlicher Beweis dafür, dass Kriege, Mord und Totschlag, der Autoverkehr human und ohne jedes Risiko ist. Wir haben es überlebt. Ja? Wir wissen ja, dass die natürliche Strahlung die Ursache ist von verschiedenen Erbschäden, von Krebs, der spontan auftritt oder von Missbildungen. Also die natürliche Strahlung ist nicht unschädlich. Und da gibt es auch klare Untersuchungen. Man hat in Bad Gastein, hat man Beschäftigte in den Uranstollen untersucht und hat bei ihnen bei Blutzellen Chromosomenschäden festgestellt. Nicht? Also dann gibt es auch Ergebnisse in Gegenden erhöhter natürlicher Strahlung. Da ist in Südindien, in der Region Kerala, da sind Monazit-Sande auch, die Thorium enthalten und radioaktiv sind. Das ist eine hohe Strahlenbelastung, eine natürliche Strahlenbelastung. Und da hat man immer gesagt, na schaut her, also dort ist die Strahlenbelastung so hoch und ja, dort leben auch die Leute. Hm? Aber genaue Untersuchungen haben da ergeben, dass trotz einer hohen Säuglingssterblichkeit, die ja eine starke natürliche Auslese ist, wo Kranke eben gar nicht überleben, trotz dieser hohen Säuglingssterblichkeit hat man deutliche Erhöhung von Erbkrankheiten festgestellt, nämlich Down-Syndrom, also eine Chromosomenerkrankung von Kindern. Also natürliche Strahlung ist auf gar keinen Fall unschädlich. Und ist natürlich keine Rechtfertigung. Ich kann mich auch erinnern, ich war ja öfter eingeladen als Sachverständiger bei Gerichtsverfahren, wo sozusagen Anhörungsverfahren waren zu einem Atomkraftwerksprojekt in Deutschland. Und da ist dann auch immer sehr häufig ein Jungwissenschaftler aufgetreten, der Rüdiger Trott hat er geheißen, mit seinem Unschuldsgesicht ist der immer aufgetreten und hat sein Statement eingeleitet, ich bin Arzt. Und dann hat er erklärt, dass die Kernenergie ja harmlos ist, und dass das, was da rauskommt bei den Anlagen, ja nichts anderes verursacht als die natürliche Strahlung auch. Ne? Und dass das daher sozusagen völlig belanglos ist. Und ich habe dann gesagt, Herr Dr. Trott, wenn im Gebirge jemanden ein Stein auf den Kopf fällt, Steinschlag, und der ist tot, dann ist das ein Unfall. Ja? Wenn ihr einen Stein nehmt und schlagt jemand den Schädel ein, ist das physikalisch genau dasselbe. Es ist aber Mord. Was sagen Sie zu dem Unterschied von natürlicher und künstlicher Stahl? Der Unterschied ist nicht physikalisch, sondern der Unterschied liegt in der Verantwortung für die Folgen. Für den Steinschlag kann ich nichts dafür, aber wenn die Strahlung freisetzt, dann bin ich schuld an den Folgen. Ja, was sagt der Herr Todt? Das ist Polemik, darauf antworte ich nicht. Also über dieses Thema ist sehr viel gestritten worden, aber das ist eine ganz wesentliche Sache. Ne? Der Unterschied liegt in der Verantwortung für die Folgen. Wenn ein Waldbrand durch Blitzschlag entsteht, ist das eine Naturkatastrophe. Aber wenn ich den Wald anzünde, dann brennt er genauso. Aber das ist eben einfach eine strafbare Handlung. Und ich bin verantwortlich für das, was ich tue, und kann nicht sagen, ich tue ja das, was die Natur auch tut. Die Natur hat kein Gewissen, die Natur ist kein Verantwortungsträger. Die Natur geht erbarmungslos über Milliarden von Leichen. Aber der Mensch, wenn er sagt, er macht das, was die Natur auch macht, erklärt seine Verantwortungslosigkeit. Ja, sind Schaden-Nutzen-Abwägungen akzeptabel, wenn der Nutzen heute, die Schäden aber in weiter Zukunft zu erwarten sind? Und auch das ist ein ethisches Problem. Dürfen wir sozusagen die Risiken anderen überlassen? Wie sicher ist sicher? Das ist auch eine ganz wichtige Frage. Und es wurde ja immer von der Sicherheit der Kerntechnik geredet. Also da gibt es ja Studien, die allein schon die Wortwahl in diesem Bereich kritisieren. Nicht? Also so eine Wiederaufarbeitungsanlage und so Ding, das wurde als Entsorgungspark bezeichnet dann. Nicht? Entsorgung ist ja was Schönes, nicht? Da wird es sorgenlos und Park ist auch was Schönes. Nicht? Oder eine Explosion eines Atomkraftwerks wird dann als Leistungsexkursion bezeichnet. Und ähnliche Geschichten. Und wird immer von der friedlichen Nutzung der Kernenergie gesprochen. Und ich sage dann immer auch, ja, das sind Euphemismen, die deutsche Sprache muss man sorgsam verwenden. Sie ist ja sehr ausdrucksfähig. Und mit jedem Wort wird auch eine Bedeutung mittransportiert. Und wenn ich von der Nutzung spreche, ja, dann habe ich sofort was Nützliches im Kopf. Und da meine ich eben, etwas Schädliches kann ich nicht nützen. Also ich kann es verwenden, aber nützen kann ich es nicht, weil es ja schädlich ist. Ja, und was ist das Risiko? Risiko wird definiert als Schadensausmaß mal Eintrittswahrscheinlichkeit. Also wenn der Schaden riesengroß ist, fast unendlich, ja, aber die Eintrittswahrscheinlichkeit ist null, ja, dann ist das Risiko null. Und wenn aber wenn aber die Eintrittswahrscheinlichkeit größer als null ist, dann, wenn die größer als null ist und das Schadenspotenzial ist unendlich, dann ist das Risiko unendlich. Und jetzt ist die Frage, kann das die Eintrittswahrscheinlichkeit null setzen? Kann ich nicht. Ne? Also das ist dieses Null-Unendlich-Dilemma. Bei der Gelegenheit, ich habe es glaube ich eh schon einmal erwähnt, es gibt ja den Begriff der GAU, der größte anzunehmende Unfall. Und da herrscht in der Öffentlichkeit ein Missverständnis. Alle glauben, der GAU ist der größte mögliche Unfall. Das stimmt aber nicht. Der GAU ist der größte anzunehmende Unfall, der größte Unfall, der angenommen wird bei der ganzen Konstruktion, der noch technisch beherrschbar ist. Da sagt man ja, das Abreißen einer Hauptkühlmittelleitung, das ist der größte anzunehmende Unfall, den müssen Sie annehmen. Und dann müssen Sie aber Systeme konstruieren und einführen, die mit dem fertig werden. Die sagen wir, ja.
Also wäre zum Beispiel der Fall eines Meteoriten in ganz extremen Fällen kein GAU-Potenzial, aber das hängt nur von den technischen ab, was passieren könnte,
Ja.
wenn irgendwas
Ja. Also
menschlich
das ist
verwirkt
der
ist.
Auslegungs, das ist der Auslegungsstörfall. Nicht? Wo man sagt, das darf nur passieren, dann beherrscht die Anlage das. Und das ist auch passiert, also ich kann mich an so ein Anhörungsverfahren erinnern, wo eine Bürgerinitiative eben geklagt hat gegen die Genehmigung eines Atomkraftwerks, und da sind dann die Experten und vom Technischen Überwachungsverein und so weiter. Und da hat eben eine Vertreterin der Bürgerinitiative gefragt, ja, was passiert, wenn ein GAU im Kraftwerk Grafenrheinfeld fällt? Was passiert da? Das ist in der Nähe von Schweinfurt. Was passiert da in Schweinfurt? Nichts. Gesagt, ne? Große Empörung unter den Ding. Aber er hat recht. Ne? Man, der Größte, der muss beherrschbar sein. Ja, da passiert nichts. Ne? Und alles, was eben drüber geht, über den Auslegungsstörfall, wird dann als Super-GAU bezeichnet. Ne? Und zu einem solchen Super-GAU kommen wir sofort. Und das ist Tschernobyl, 26. April 1986. Vor wenigen Tagen war das 40. Jubiläum. Und da könnte man jetzt natürlich sehr, sehr viel dazu erzählen. Ein bisschen was erzähle ich Ihnen. Sie sehen da jetzt den Blick aus dem Hubschrauber, und da sieht man das Loch in der Decke von dem Reaktorgebäude, Block 4, glaube ich, war das. Und da sieht man es auch. Und man hat lange gerätselt, worum es gegangen ist. Das ist der Kontrollraum, von dem die Katastrophe ausgelöst wurde. Und es handelt sich tatsächlich um eine Explosion. Ja, wer will, dem kann ich das in Detail schildern, aber das geht vielleicht zu weit. Man kann eben sagen, es gab da eine spezielle Eigenschaft bei diesem Reaktortyp. Das ist ein Siederöhrenreaktor, der Graphit moderiert ist. Da muss man ehrlich sagen, bei der Kernspaltung, das ist eine Kettenreaktion, wenn ein Urankern gespalten wird, werden 2 bis 3 Neutronen ausgesendet. Die haben eine ziemliche Geschwindigkeit und lösen aber weitere Kernspaltungen aus. Aber sie müssen abgebremst werden, damit sie das tun. Und zur Abbremsung, zur Moderation, kann man entweder Wasser nehmen. Schweres Wasser ist eine Möglichkeit, da kann man sogar mit Natururan ohne Anreicherung arbeiten, aber schweres Wasser ist sehr teuer und aufwendig. Aber daher nimmt man Leichtwasser. Das sind die häufigsten Reaktoren am besten. Entweder Siedewasser- oder Druckwasserreaktoren. Das Wasser bremst die Neutronen ab. Der Tschernobyl-Reaktor verwendet als Moderator Graphit. Das war auch der erste Reaktor, der im Rahmen des Manhattan-Projekts gemacht worden ist, auch Graphit. Und in diesem riesigen Graphitblock sind Es sind Löcher, in denen stecken die einzelnen Brennelemente mit ihrem, die das Wasser erhitzen. Und im westlichen Atomschemal, Atomwirtschaft, Atomtechnik ist kurz vor dem Unfall dieser Reaktortyp als besonders sicher beschrieben worden. Aber er hat eine Eigenheit, die man zwar im Prinzip gekannt hat, aber nicht voll verstanden und eingeschätzt hat, nämlich bei einem normalen Siedewasserreaktor passiert bei lokaler Überhitzung, dass Dampf entsteht und der Dampf moderiert nicht so gut wie das Wasser, das heißt, die Reaktivität nimmt ab. Es werden die Neutronen nicht so stark abgebremst durch eine Dampfblase wie im Wasser und haben eine geringere Wirksamkeit in Richtung Kernspaltung. Also wenn das überhitzt, geht automatisch die Leistung ein bisschen zurück. Also es reguliert sich selber. Beim Graphit-moderierten ist das anders. Wenn da eben die weiterhin abgebremst werden und wenn es dort eine Überhitzung gibt, nimmt die Reaktivität möglicherweise sogar noch zu. Also das war eben eine der Eigenschaften. In der Zeitschrift Atomwirtschaft, Atomtechnik, ATW. Ja, und da ging es darum, einen Test zu machen, der war vorgeschrieben. Es geht nämlich im Prinzip darum, dass man bei einem Atomkraftwerk muss man ja in der Lage sein, wenn es plötzlich abgeschaltet wird, muss die Kühlung weitergehen und so weiter. Ich brauche sofort Strom. Ich brauche immer Strom. Also es darf nicht ausfallen. Und da war der Test, wenn das Atomkraftwerk in Betrieb ist, läuft natürlich die Turbine. Und wenn man jetzt es abschaltet, indem man die Bremsstäbe einführt und die Kettenreaktion zum Erliegen bringt, brauchen die Notstromdieseln, die man ja zur weiteren Kühlung braucht, die brauchen ein paar Minuten, bis die voll laufen alle. Und jetzt war der Test. Wie lange kann die kinetische Energie der Turbine, die sich noch dreht, zur Stromerzeugung genutzt werden, um das zu überbrücken, diesen Zeitraum? Und zu diesem Test war eben eine Mannschaft vorbereitet. Man hat aber, das ist ja immer so eine 8-Stunden-Schicht, man hat aber den Test verschieben müssen, weil der Strom noch gebraucht worden ist und es ist dann eine andere Schicht mit diesem Test beauftragt worden. Und die haben, damals, die mussten eben den Reaktor sehr stark herunterfahren, um eben diesen Test zu machen und haben da offenbar ein bisschen einen Fehler gemacht und sind ein bisschen zu tief heruntergefahren und hätten jetzt den Versuch eigentlich abbrechen müssen. Aber waren sehr geschickte Leute und haben mehr Bremsstäbe herausgezogen, als nach den Vorschriften vorgeschrieben war, weil sie überzeugt waren, das macht nichts, waren gute Leute. Mir hat auch ein österreichischer Reaktorsicherheitstechniker gesagt, ja, das waren Spitzenleute, die das gemacht haben. Nur haben sie nicht gewusst, was sie machen, weil diese Eigenheit haben sie nicht gekannt von dem Reaktor. Und plötzlich ist der wiederum kritisch geworden und sie haben eine Schnellabschaltung gemacht, wo die Bremsstäbe reinfallen. Aber diese Bremsstäbe bevor die neutronenschluckende Strecke sozusagen in den Kern einfährt, fahren andere Teile rein und die haben dann die Reaktivität noch erhöht. Also es gab eine nukleare Explosion. Und nun ist es eben so, dass In solchen Fällen weiß natürlich niemand, was ist jetzt wirklich passiert. Es hat fürchterlich geraucht und ja, was ist da los? Dass ein Reaktor explodieren kann, das war ausgeschlossen. Das haben die nicht gewusst. Das haben zwar die Konstrukteure gewusst. Und es hat in der Sowjetunion auch ein Spezialist diesen Fehler oder diese Eigenheit gekannt und hat gewarnt auf höchster Ebene in dem speziellen Forschungsinstitut, aber man hat das sozusagen unterdrückt. Und die dann die Operatoren waren, die haben das nicht gewusst. Also das war sozusagen eine der unerfreulichen Sachen. Aber jetzt kann man ganz generell Folgendes sagen. Wenn in einer Anlage irgendwas passiert, wo potenziell die Umgebung auch gefährdet sein kann, dann ist es theoretisch natürlich so, dass jetzt der Verantwortliche in der Anlage gleich Meldung macht an den Bezirk, Leute, da ist jetzt was passiert. Bereitet Evakuierungen vor oder sonst irgendwas. Die schlimmste Möglichkeit. Ja, aber so ist es nicht. Nicht? Jeder versucht, den Deckel drauf zu halten. Nicht? Wenn Ihnen, das ist eine menschliche Eigenschaft. Nicht? Wenn Ihnen ein Missgeschick passiert und Sie richten irgendwo einen Schaden an, die erste Chance hat das Werk sein. Wenn nicht, wunderbar, dann kann ich mich vielleicht da irgendwie herauswursteln aus der blöden Situation. Also wir sagten schon, halt Moment, ich habe jetzt da einen Schaden angekriegt. Man denkt immer nach, vielleicht können wir das noch beherrschen und bevor wir das nicht wissen. Ja, also jedenfalls ist es da natürlich auch so gewesen, dass man gar nicht einmal genau gewusst hat im ersten Moment, was ist da überhaupt passiert. Und die Meldung, die dann an die höchste Politikspitze gegangen ist, die hat wahrscheinlich nicht den ganzen Schaden beinhaltet. Und der damalige Ministerpräsident Tscherbina, der hat angeordnet, der Schaden muss so rasch wie möglich repariert werden. Was völliger Unsinn ist bei diesem Ausmaß. Und das war der Grund, warum die Stadt Pripyat nicht sofort evakuiert worden ist. Da hat der Reaktor gebrannt und 1,5 Tage sind die Leute dort noch spazieren gegangen. Erst dann hat man erkannt, ja, die Leute müssen evakuiert werden. Und da hat man ihnen gesagt, ja, Sie sehen da im Bild im Hintergrund die Reaktoren, den Schloten. Und die Stadt Pripyat beherbergt eben das ganze Personal, das die Reaktoren betreibt, die Operatoren und alles, was dazugehört. Und die Techniker und Bauleute, die schon die nächsten Blöcke dort errichten hätten wollen. 4 Blöcke waren in Betrieb und 2 weitere hätten errichtet werden sollen. Und man hat eben den Leuten gesagt, ja, ihr müsst jetzt evakuiert werden, das dauert aber nur ein paar Tage. Und man hat aus Kiew die ganzen, das ist ja in der Ukraine, aus Kiew hat man die Stadtbusse in Einsatz gebracht und hat die Leute, die haben ein paar, was sie halt so ein bisschen was mitnehmen konnten, haben sie mitnehmen müssen. Und mit der Zusicherung, das dauert ein paar Tage. Haustiere müssen zu Hause bleiben, also Hunde, Katzen, denen hat man ein bisschen Wasser und ein Futter hingestellt und ist natürlich nie wieder zurückgekommen. Und jetzt auch, sowas ist in der Sowjetunion damals möglich gewesen. Stellen Sie sich vor, das passiert irgendwo anders. Ne? Damals haben sie geheißen, so Marsch und Ding und Kommando, Regierung. Da hat es keinen Widerspruch gegeben. Da ist dann nachher natürlich ungeheuer viel passiert. Mir wurde auch erzählt von Leuten, die das erlebt haben. Man hat dann natürlich tagelang die klagenden Hunde und Katzen gehört, die dann kläglich verendet sind. Und dann hat man natürlich auch in dieser verlassenen Stadt geplündert. Und da sind Leute gekommen mit LKW, haben irgendwo in einem Eck, in einem Hof aufgebrochen und haben dann allerhand, was da in der Stadt war, jetzt weiß ich, Stereoanlagen, Fernsehapparate, alles Mögliche. Ne, die waren relativ gut bezahlt, die Leute dort. Man hat all so Hab und Gut, das Wert hat, hat man ausgeräumt. Hat dann die Feuermauer durchgestemmt und hat von einem Stelle, wo man nicht eingesehen hat, haben sie dann den LKW beladen, haben den ganzen Block ausgeräumt. Und diese Sachen, die zum Teil radioaktiv verseucht waren, die sind dann irgendwo verhökert worden. Also es gab da natürlich ganz wilde Geschichten. Es gab eben Notfallmaßnahmen, Evakuierung und Umsiedlungen. Es wurden ja dann in einem Radius von 30 Kilometer wurden dann auch natürlich Dörfer abgesiedelt. Und dann war natürlich eine überregionale radioaktive Verseuchung. In großen Gebieten hat man dann natürlich keine Landwirtschaft betreiben können. Ja, das habe ich eh schon erzählt. Man hat versucht, verzweifelt versucht, den Graphitbrand zu löschen. Graphit brennt ja nicht leicht, aber wenn es einmal brennt, dann ordentlich. Und jetzt ist da eben so eine Feuersäule entstanden, wo ungeheuer viel Radioaktivität bis 1,5 Kilometer in die Luft gehoben wurde und sich dann mit dem Wind verbreitet hat. Und als erstes hat man bei einem schwedischen Reaktor das gemerkt. Die haben auf einmal gemerkt, ist das eine radioaktive Verseuchung, ist da was mit unserem Reaktor? Na, dann sind sie drauf gekommen, das ist draußen.
Das war ja eine Zugriffskontrolle. Die Arbeiter, die das AKW verlassen, werden in den Strahlen zu
Genau.
darauf kommen, dass sie hineingehen.
Ja, richtig. Ja, so war es. Ja, und bei diesen Versuchen jetzt den Graphitbrand zu löschen, da hat man Sand und Blei und alles Mögliche hineingeschmissen. Und jetzt muss man sich vorstellen, jetzt mit Hubschraubern, Militärhubschraubern, sind da Feuerwehrleute gewesen und die mussten natürlich da in diesen ganz gefährlichen Bereich hinein, damit sie da in das Loch was reinwerfen können. Also das waren wilde Einsätze, wo man natürlich keine Rücksicht auf die Gesundheit genommen hat. Und ja. Ja, man hat da allerhand reingeschmissen, um Kettenreaktion zu verhindern. Und dann natürlich übereilte Maßnahmen, um den Strahlenpegel rund um den Reaktor zu senken. Ich erzähle das vielleicht gleich. Es gab ja ein paar Jahre nach dem Unfall oder ja, gab es ja russische Delegationen, die in Europa herumgefahren sind und sozusagen Werbung gemacht haben für Hilfsmaßnahmen für die Kinder von Tschernobyl und anderes. Und bei dieser Delegation war ein Experte dabei, der Julian Drejew. Und mit dem haben wir gesprochen und es war ganz spannend, was er alles erzählt hat. Und da hat mein Freund Bernd Lötsch hat ihn gefragt, ob er bereit wäre, nach Wien zu kommen, zu einem Forschungsprojekt. Und der Juli Andrejew hat ja gesagt. Und wir waren damals in meinem Institut der Akademie der Wissenschaften, das Institut für Umweltwissenschaften und Naturschutz. Und der Juli Andrejew ist nach Wien gekommen zu einem Forschungsaufenthalt. Und zwar mit mir gemeinsam. Ich habe Interviews mit ihm gemacht und bin mit ihm auch in die ABC-Abwehrschule des Bundesheers, also Atom, biologische und chemische Waffen, die Spezialeinheiten des Bundesheers. Und da hat er von seinen Erfahrungen berichtet. Also ich habe mit ihm ein mehr monatiges Projekt gemacht, viele Interviews, habe sehr viel erfahren von ihm, habe mich auch angefreundet mit ihm und ihm hat es in Wien gefallen und er ist dann in Wien geblieben und 20 Jahre lang war er dann noch in Wien mit seiner Frau Irina. Ich komme dann auf das noch zu sprechen. Also so habe ich sehr viel über Tschernobyl gelernt. Ja, man hat dort in dieser Kommandowirtschaft war natürlich vieles möglich, das in einer Situation im Westen nicht möglich ist. Man hat einfach abkommandiert. Wir brauchen jetzt wasserdichte Bagger. Wo sind die in der Firma? Herbei damit. Man hat seltene, teure Materialien, hat man ohne Rücksicht auf Verluste, hat man da eingesetzt. Und das hat natürlich Folgeschäden in der ganzen Wirtschaft hervorgerufen. Und dann hat man eben junge Männer, die sogenannten Liquidatoren, auf die kommen wir noch, hat man eingesetzt für die Aufräumungsarbeiten. Und also Juli Andrejew hat mir eben auch erzählt, dass es dramatische Fehlentscheidungen gegeben hat, weil man diesen Komplex mit den anderen Reaktoren weiter betreiben wollte. Und jetzt hat man so rasch wie möglich versucht, die Strahlenbelastung zu verringern, anstatt sozusagen Zeit zu gewinnen und das Ganze gescheiter und effizienter zu machen. Und Juli Andrejew hat zum Beispiel eben gesagt, das wäre viel gescheiter gewesen. Also man muss sich ja vorstellen, was da passiert ist. Da ist Kernbrennstoff auch herausgeflogen und es gab in der Umgebung Stellen, die irrsinnig radioaktiv waren und dann aber wieder Stellen, wo relativ wenig war. Und man hätte eben Geräte entwickeln müssen, wo man diese ganz heißen Teilchen aufsucht und gezielt entfernt, anstatt dass man mit einem Bagger einfach drüber fährt und das Ganze ein bisschen zuplaniert. Da waren Strahlendosen, die waren so hoch, dass man sagen konnte, ja, also wenn man da eine Stunde sich dort aufhält, dann ist das die tödliche Dosis, dann stirbt man innerhalb von ein paar Wochen. Und dann nach dem Planieren war es dann halt weniger, aber immer noch höchst gefährlich. Also diese Geschichten, man hat da sehr viel zunächst falsch gemacht, weil man eben den Block weiter, also den Betrieb weiter betreiben wollte. Und wenn man gesagt hat, Moment, lassen wir das einmal stehen, zieht man die Leute ab und untersucht man das einmal genau und entwickelt man Methoden, wie man mit weniger Aufwand mehr erreichen kann, dann wäre das besser gewesen. Ja, aber da ist halt sehr viel passiert, weil man hat ja gefürchtet, dass das noch weitergeht, dass da noch viel mehr herauskommt. Aber es war im Grunde genommen bei der ersten Explosion schon das Allermeiste draußen. Das habe ich alles schon erwähnt. Das heißt, die BKWs, die 30-Kilometer-Zone wird geräumt. Das ist der Rote Wald von Tschernobyl. Da ist viel Radioaktivität runtergekommen. Da sind die Bäume abgestorben. Die Wissenschaftler des Kurtschatow-Instituts, die haben das auch besucht. Und der Herr Legasov, der zweite von links, war ein ganz prominenter Kernphysiker. Der war auch einmal in Wien bei einem Club 2 und hatte Gelegenheit, ihn kennenzulernen. Der ist derjenige gewesen, der gewusst hat, wie gefährlich der Reaktor ist, der das aber diese Meldungen ignoriert hat und eigentlich die Hauptschuld gehabt hat. Aus welchem Grund immer, aber er hat später Selbstmord begangen, der Legasov. Und da ist so ein militärischer Einsatz und der dritte von rechts mit dem weißen Haarball, das ist mein Freund Julian Drejew, der ein blitzgescheiter Mann war, der war von Anfang an einer derer, die mit der Entseuchung, mit der Dekontamination oder Liquidation des Schadens betraut waren. Das heißt, er hat sich, ich habe mit ihm, war auch ein humorvoller Mensch, sehr selbstbewusst. Und ich habe zu ihm einmal gesagt, also Juli, sei mal nicht böse, aber du bist schon sehr arrogant. Und er sagte, ja, schau, aber da sind tausende Experten herumgegangen dort und waren ungeheuer viele Probleme, aber nach einiger Zeit, wenn was Schwieriges war, sind sie alle zum Andreev gekommen. Also er hat sich bewährt als einer, der gute Ideen gehabt hat. Also er hat sich zum Beispiel auch durchgesetzt, dass man sozusagen die radioaktive, stark verseuchte oberste Bodenschicht, dass man die in Form von Wellen aufgerichtet hat, dass man dann sofort sieht, Moment, ja, da sind diese hochradioaktiven Sachen. Also es gab eine ganze Reihe sehr interessanter Erkenntnisse. Eine der ganz wichtigen war, dass Gewässer nicht so verseucht waren, wie man es befürchtet hat, weil sich die Radioaktivität im Sediment konzentriert hat, absorbiert hat. Und da haben sie Methoden zum Beispiel entwickelt bei Gewässern, dass sie den Boden absaugen und sozusagen das Kiesmaterial wieder zurückgeben und den Schlamm abtrennen und auf diese Art sehr viel erreicht haben. Aber eine sehr dramatische Geschichte ist ja das, das sind die Liquidatoren, das sind die jungen Männer, die man aufs Dach geschickt hat, damit sie den radioaktiven Schrott in dieses Loch in der Decke hineinschmeißen, in den kaputten Reaktor. Und als wir bei einem Workshop waren, bei der ABC-Abwehrschule des österreichischen Bundesheers, da hatte eine Oberst so etwas von oben herab zum Juli gesagt, ja, also diese Liquidatoren, dass man diese jungen Männer da aufs Dach geschickt hat, ganz da, nicht einmal Strahlenschutzanzüge haben die gehabt. Ja, das ist ja unverantwortlich. Der Juli hat gesagt, ja, einmal gehabt, Strahlenschutzanzüge, die waren aber völlig unbrauchbar in der Situation. Der Strahlenschutzanzug, der schützt vor Kontamination. Also Kontamination, wenn da radioaktiver Staub liegt und ich greife da hin, bin jetzt kontaminiert auf der Haut. Oder ich atme es ein, bin kontaminiert. Ja, daher habe ich da einen Helm und Atemgerät, dann habe ich einen Anzug und Ding und auf den Sohlen habe ich dick Blei drauf und ja, dann bin ich gegen Kontamination geschützt. Also das Blei auf den Füßen ist nicht da in dem Fall wichtig. So. Aber Mein Sehvermögen ist eingeschränkt. Ich sehe nicht so gut. Ich bin mit dem Anzug, der da ein bisschen aufgeblasen wird, damit ja nicht Ding hineinkommt, sondern eher was herausgeblasen wird, bin ich sehr behindert in der Beweglichkeit. Und da oben auf dem Dach, da sind aufgeplatzte Brennelemente gelegen, also diese Röhren, in denen der Kernbrennstoff in Tablettenform drinnen ist, die sind aufgeplatzt gewesen. Da sieht man, da ist nicht irgendwie geschmolzen, sondern das ist von innen heraus. Also eine Explosion, eine nukleare Explosion. Und es sind auch diese Kernbrennstofftabletten herumgelegen. Also alles höchst radioaktiv. Und auf sowas, wenn jemand drauf tritt, dann ist die lokale Dosis so hoch, dass der Fuß auf jeden Fall verloren ist. Daher mussten die in der Lage sein, erstens einmal gut zu sehen, nicht sehbehindert sein und einen schnellen Schritt und einen schnellen Sprung machen können. Ein Strahlenschutzanzug war in der Situation unbrauchbar. Das haben unsere Leute nicht verstanden zuerst. Und so hat der Jude eben ganz verschiedene Erlebnisse gehabt und Kenntnisse erworben. Er war auch der Erste, bevor er diese Leute raufgeschickt hat auf den Reaktor, hat er sich selber einmal die Situation anschauen müssen. Und da hat er ihm erzählt, da ist er über eine wackelige Eisenleiter hinaufgeklettert und ist dann da oben gestanden und hat diese Katastrophe gesehen, dass das eine Explosion war. Er wollte Proben sammeln. Das Dach ist mit Bitumen und Split gewesen. Aber durch die Hitze war das Bitumen schmolzen und auf seinen Stiefeln ist das Bitten blieb. Und erstens einmal hat er sich gedacht, mein Gott, jetzt stehe ich da oben ganz allein. Wo sind die Leute, die Erfahrungen mit solchen Unfällen haben? Es hat Unfälle gegeben in Nuklearanlagen in Russland. Aber er war dort eben ganz allein und hat eben gewusst, ja, und bevor ich da Leute drauf schicke, muss ich ja selber wissen, wie es dort ausschaut. Und ist dann wieder runter und hat eben gewusst, was da auf seinen Schuhsohlen biegt, ist gefährlich und hat dann die Stiefel an einem 5 Meter langen Strick hinter sich hergezogen, damit er seine Füße verschont. Und dann mussten eben diese Liquidatoren ganz kurze Zeit, haben sie Zeit gehabt, sind da hinauf und haben ein paar Schaufeln da reingeschmissen und dann sind sie wieder runter. Und dann gab es natürlich gewaltige Probleme auch. Ich war ja auch in Tschernobyl und zwar haben wir eine Vereinigung gehabt damals, Anti-Atom International, und wir haben dem Gorbatschow haben wir einen Brief geschrieben und sind eingeladen worden zu einer Konferenz in Moskau und waren dann auch auf Exkursion in Tschernobyl. Und bei der Gelegenheit habe ich einen Schriftsteller kennengelernt, den Juri Tscherbak, der dann später Umweltminister in der Ukraine gewesen ist. Und der Tscherbak hat etwas Verbotenes gemacht. Man hat damals eben auch keine Filme machen dürfen über diese Katastrophe. Und der Tscherbak hat aber Betroffene gefilmt, hat ein Buch darüber geschrieben, über die Erlebnisse derer, die da verwickelt waren in die Unfälle. Und der Tscherbak hat folgende Geschichte auch erzählt. Die Liquidatoren, die haben sozusagen eine bestimmte Strahlendosis abbekommen dürfen und nicht mehr. Ja. Es sind ja, die haben ein Dosimeter gehabt, das die Strahlung misst. Und dann hat es Dosimetristen gegeben, die waren dafür verantwortlich, dass diese Strahlenschutzmaßnahmen, dass die eingehalten werden. Und da hat es natürlich Leute gegeben mit überhöhter Dosis. Und da hat dann der Dosimetrist hat dann einen Rüffel bekommen. Ja, wieso? Da auf der Liste sind da Leute, die haben mehr abbekommen. Das geht doch nicht, das ist gegen die Vorschrift. Ja, daraufhin hat es keine Überschreitungen mehr gegeben. Nicht? Weil die hat man einfach nicht mehr registriert. Also es gab da sehr, sehr spannende Geschichten. Aber ich sehe schon, ich bin mit der Zeit schon drüber wieder. Ich zeige Ihnen vielleicht noch ein, zwei Bilder. Das ist der sogenannte Elefantenfuß. Nachdem, das wäre ja allein schon ungeheuer spannend zu beschreiben, welche verzweifelten Maßnahmen man getroffen hat. Aber interessant war dort dann, dort in dem Bereich, wo der Reaktorkern war, also Graphit und diese ganzen Röhren mit den Brennelementen, der war leer. Der Graphit ist zum Teil verbrannt, also bei der Explosion ist ein Teil rausgeflogen, der Rest ist beim Verbrennen in die Luft gegangen von dem Kohlenstoff, von dem Graphit. Und was man da gefunden hat, war eine Schmelze, eine Erstarrte. Das sind die Sachen, die man da hineingeschmissen hat zum Teil und Reste vom geschmolzenen Inventar. Und das hat man den Elefantenfuß genannt. Also das ist sozusagen die Hauptmenge der verbliebenen Radioaktivität in dem ganzen Ding. Ja, naja, da reden wir dann das nächste Mal noch weiter. Aber es ist eine ungeheuer spannende Geschichte, was sich da abgespielt hat und wie man überfordert ist bei solchen Katastrophen. Ein Buch, das ich auch mit empfehlen kann, wo nukleare Katastrophen beschrieben werden, auch Tschernobyl, und wo ich vieles erfahren habe, was ich vorher noch nicht gewusst habe, ist das Buch, das heißt Atoms and Ashes, Atome und Aschen. Und ich weiß jetzt den Autor nicht, aber das beschreibt in einer unglaublichen Detailreichtum einige dieser wirklich schlimmen Unfälle, die sich auf dem Gebiet ereignet haben. Ja, damit danke und falls Sie Fragen haben, jederzeit. Wir haben verplaudert wieder einmal.